Guten Morgen. Heute geht es um Jakob und die Himmelsleiter. Es ist schon einige Jahre her, da war ein Junge, der ging in Russland zum Kindergottesdienst. Und ein Mann, der ihn kannte, sprach ihn an und sagte: Pass auf, Junge, im Kindergottesdienst, da geht es doch darum, wo und wie Gott ist. Wenn du mir zeigen kannst, wo Gott ist, dann schenke ich dir 2 Apfelsinen. Wie gesagt, es ist schon eine Zeit lang her. Wenn du heute einem Kind 2 Apfelsinen schenkst, wird das wahrscheinlich sagen, was ist denn das, oder wird es nicht haben wollen. Ich schenke dir 2 Apfelsinen. Und der Junge gibt eine Antwort und sagt: Onkel, pass auf. Wenn du mir sagst, wo Gott nicht ist, dann gebe ich dir 3 Apfelsinen. Und damit war das Gespräch beendet. Wo ist Gott? Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes von heute Morgen. Er steht in 1. Mose 28, 10 bis 15. Gott bleibt. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagt zu ihm: Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten, nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Denn ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tu alles, was ich dir versprochen habe. Auf der Flucht sind heute auch viele Menschen. Manche sind aus der Ukraine hier nach Deutschland geflüchtet vor dem Krieg. Wieder andere flüchten vielleicht vor Wohlstand. Sie flüchten vor ihrer Vergangenheit. Sie flüchten vor sich selbst. Sie flüchten sich vielleicht in Arbeit. Hauptsache was zu tun, Hauptsache irgendwas machen, bloß nicht irgendwie ins Nachdenken kommen. Andere flüchten sich in Geselligkeit. Von einer Feier zur nächsten, Hauptsache irgendwie unterwegs, irgendwas gemacht, nur nicht zum Stillstand kommen, nur abgelenkt werden. Und hier ist es Jakob, der auf der Flucht ist. Er ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Sie haben sich zerstritten, böse zerstritten, es ging ums Erbe. Und es war kein gutes Miteinander mehr möglich und deswegen geht's weg. Er flieht. Familienstreit. Das gibt es ja heute noch. Streit innerhalb der Familie. Manchmal sagt er: Habt ihr schon das Erbe geteilt oder sprecht ihr noch miteinander? Das gibt es auch heute. Und das gibt es nicht nur unter Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Das gibt es unter allen Menschen auf dieser Erde. Das gibt es auch unter Christen. Dass man nicht mehr miteinander redet, nicht mehr miteinander umgehen kann. Und so ist jetzt hier der Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Und das Dramatische beim Jakob ist, er flieht nicht von irgendwoher, sondern er flieht von dem Land, das Gott eigentlich seinem Großvater Abraham, seinem Vater Isaak und ihm selbst versprochen hatte. Und so ist er hier auf der Flucht von Beersheba in das ungefähr 1250 Kilometer entfernte Haran. Ich habe euch das hier mal auf einer Karte dargestellt. Also Haran liegt hier oben und von hier unten flieht er. Also einmal quer praktisch durch ganz Israel hindurch. Und bei der Begegnung, wenn er jetzt rastet, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist er in Bethel. Er ist also ungefähr so, naja, 2 Tagesreisen weit mittlerweile gelaufen, als er in Bethel ist, wo er diese Gottesbegegnung hat. Hier sind nochmal 2 Bildchen hier von Bethel. Also man stellt sich die Stadt Bethel vielleicht groß vor, aber Bethel ist eigentlich ein Nest, auch heute noch. Es hat 5000 Einwohner, also nur unwesentlich mehr als Eringshausen. Und Eringshausen ist nur wirklich keine Weltmetropole. Vielleicht ist es für manche der Mittelpunkt der Erde, aber eine Weltmetropole ist es trotzdem nicht. Wörtlich heißt es hier, es ist die Stätte, es ist nicht irgendeine Stätte. Weil an dieser Stätte war auch schon sein Großvater Abraham gewesen, als er seine Gottesbegegnung hatte. Er hatte dort einen Altar auch gebaut. Und letzten Endes ist es so, dass der Jakob dieser Stadt, es ist die Stadt Luz eigentlich, einen neuen Namen gibt, nämlich den Namen Bethel. Und jetzt ist er Jakob müde. Und er möchte rasten. Und was macht er? Weil er Sorge hat, dass ihm vielleicht ein Tier oder ein Mensch in der Dunkelheit auf den Kopf treten könnte, legt er einen Stein, einen großen Stein hinter seinen Kopf. Also manche haben gesagt, das ist sein Kopfkissen, aber das macht eigentlich wenig Sinn. Jeder Wandernde hatte damals eine Reisetasche dabei, jetzt keinen Koffer, sondern eine Umhängetasche. Das heißt, wenn der weich liegen wollte, hätte der sich mit Sicherheit nicht auf einen Stein gelegt, sondern er hätte sich auf diese Tasche gelegt, auf irgendeinen weichen Untergrund. Also kein normaler Mensch sucht sich einen Stein als Kopfkissen. Also das ist eigentlich unlogisch. Und deswegen wird er wahrscheinlich so eine Tasche genommen haben. Nein, der Grund dafür ist einfach der, dass er diesen Stein zum Schutz aufstellt, damit niemand auf ihn tritt. Dieser Jakob ist in einer verzweifelten Situation. Er hat die Heimat verloren, die Familie ist kaputt. Er wollte so gern alles haben, er wollte den Erstgeburtssegen haben, er wollte den Segen an sich haben und jetzt hat er scheinbar alles verloren. Und dann sieht er im Traum diese Himmelsleiter und die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder und der Herr stand oben drauf. Wo ist eigentlich der Himmel? Das ist die große Frage. Solange wir auf diesem Erdball rundlaufen, ist es vollkommen egal, wo wir hingehen, der Himmel ist immer über uns. Egal, ob wir hier in Deutschland sind oder ob wir auf einem anderen Teil der Erde sind, der Himmel ist immer über uns. Der Himmel ist die Wirklichkeit, wo Gott ist. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Es ist Gottes Sphäre. Es ist der Ort, wo nur das geschieht, was Gott will. Wir beten im Vater unser, Herr, dein Wille geschehe. Im Himmel ist es nie anders. Da geschieht nur das, was Gott will. Und im Traum sieht Jakob jetzt eine Rampe, eine Aufschüttung, die bis zum Himmel geht. Und auf dieser Aufschüttung kommen Engel herunter und gehen wieder hoch zum Himmel. Und das bedeutet letzten Endes, dass das Reich der Himmel auf diese Erde gekommen ist. Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Gott ist bei Jakob in dieser Situation. Gott ist bei diesem fliehenden Mann. Im Judentum heißt es, wenn die Engel gottselig, Menschen gottselig ihre Augen himmelwärts drehen und meinen, Gott oben zu suchen zu müssen, lachen die Engel sie aus und nennen sie Distelköpfe. Will sagen, der Himmel ist hier auf der Erde. Der ist da, Gott ist da. Und Gott selbst spricht zu Jakob. Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten. Nach West und Ost, nach Nord und Süd, am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Es ist interessant, was Gott alles nicht zum Jakob sagt. Da ist kein Wort von seiner dunklen Vergangenheit. Mit keinem Wort erwähnt Gott den Betrug von Esau an Esau. Mit keinem Wort erwähnt er, dass die ganze Familie mittlerweile zerstritten ist, dass einer gegen den anderen ist. Mit keinem Wort. Das Gegenteil ist der Fall. Gott schenkt Jakob Verheißungen in die Zukunft hinein. Gott verspricht Jakob, ich lasse dich in deinem Chaos, in dem du gerade lebst, nicht zugrunde gehen. Ganz im Gegenteil. Gott verspricht ihm Gemeinschaft, ich bin mit dir. Er verspricht ihm Sicherheit. Ich will dich behüten, überall, wo du hingehst. Und er verspricht ihm Führung. Ich bringe dich wieder dahin zurück, wo du jetzt bist. Ich bringe dich zurück. Und ich will dich nicht verlassen, bis ich alles vollbracht habe, was ich dir versprochen habe. Jakob ist auf der Flucht und Gott verspricht ihm, bei ihm zu sein. Manchmal sind es steinige Wege, die der Jakob in der Zukunft gehen muss. Manchmal sind es Umwege, die er machen muss. Manchmal sind es Irrwege. 20 Jahre Exil bei seinem Onkel Laban werden vor ihm liegen. Und da wird er die Erfahrung machen, wie er der Betrogene ist, wie man ihn betrügt. Er wird später seinem Bruder Esau wieder begegnen. Die Vergangenheit wird ihn ein Stück weit einfach wieder einholen. Aber Gott sagt, ich bleib bei dir. Ich bin da. Und wir hören von Jesus Christus im Neuen Testament und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage, bis ans Ende dieser Welt, überall wo du bist, ich bin bei dir. Und Gott präsentiert dir und mir auch nicht die Fehler, die wir schon gemacht haben in diesem Leben. So groß und so klein sie unterschiedlich sein mögen. Wir erinnern uns manchmal an Fehler, die wir gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir falsch gehandelt haben. Und dann bekommen wir manchmal sogar das, was wir ein schlechtes Gewissen nennen. Und wisst ihr, von wem das ist? Das macht der Teufel. Der macht ein schlechtes Gewissen. Wenn ich an Christus glaube, dann sind alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Und Gott präsentiert mir eine Rechnung nie zweimal. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du in der Vergangenheit Dinge falsch gemacht hast, dann schiebt es von dir weg und sagt, das ist nur der Teufel, der will mich fertig machen. Das ist der einzige Grund. Wenn du Christus hast, wenn du an Christus glaubst, ist alle Schuld bezahlt und die ist ein für alle Mal bezahlt. Gott präsentiert die Rechnung nie zweimal. Im Gegensatz zu uns Menschen ist Gott nämlich nicht nachtragend. Wir Menschen erinnern uns, dass uns der Hund von unserem Uropa irgendwann mal gebissen hat. Das können wir alles noch rauskramen, aber Gott ist nicht nachtragend. Wenn Schuld vergeben ist, ist es vergeben, dann ist es wirklich vorbei. Für immer vorbei. Es ist manchmal gut, wenn wir uns an Fehler aus unserer Vergangenheit erinnern, damit wir uns bewusst sind, da habe ich was falsch gemacht und das ist gut, wenn ich das jetzt nicht mehr falsch mache. Manchmal geht mir es persönlich so, dass ich mich an Fehler aus meiner Vergangenheit erinnere und manchmal sind es viele Fehler, die ich gemacht habe und dann denke ich mir, Menschenskinder, meist, jetzt musst du aber gut aufpassen, dass du den Fehler nicht noch einmal machst, weil wenn du noch einmal machst, dann könnte Gott dir seinen Beistand ein Stück weit entziehen und sagen, nee, also wenn du denselben Fehler zweimal machst, nee, einmal vergebe ich es, aber beim zweiten Mal ist Feierabend. Und das ist vollkommener Quatsch. Gott entzieht mir seinen Beistand nicht. Gott entzieht mir seinen Beistand auch nicht dann, wenn ich Fehler gemacht habe. Manche Fehler mache ich immer wieder, weil ich immer wieder an denselben Stellen von Satan angegriffen werde, weil der genau weiß, wo ich meine Schwachstellen habe. Und trotzdem sagt Gott, ich entziehe dir die Gemeinschaft mit mir nicht, wenn du an mich glaubst. Wenn du mit mir lebst, bleibt diese Gemeinschaft bestehen. Er lässt mich niemals alleine. Niemals. Und Gott vergisst mich nicht. Gott vergisst mich nicht und lässt mich niemals alleine. Er bleibt an meinem Leben dran. Egal, welche Wege ich gehe. Manchmal gehe ich auch Umwege, falsche Wege. Manchmal bin ich auf Irrwegen unterwegs und ich merke es gar nicht. Und erst hinterher merke ich, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Und Gott sagt, ist nicht schlimm. Ich gehe mit. Da müssen wir halt einen Umweg gehen. Aber Gott geht mit. Und das ist wichtig zu wissen, Gott ist bei mir, er bleibt bei mir. In allen Höhen und Tiefen deines und meines Lebens bleibt er da. Ich möchte uns noch einen zweiten Gedanken weitergeben. Gott ist da. 1. Mose 28, 16 bis 22. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinen Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und goss Öl darüber, um ihn zu weihen. Er nannte die Stätte Bethel, vorher hieß der Ort Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Denn wenn der Herr mir beisteht, sagt er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlbehalten wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er alleine mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Gott begegnet Jakob. Und er stellt erschrocken fest, als er morgens wach wird, hier ist Gott. Gott ist gegenwärtig, Gott ist da. Gott ist da und wir wissen es nicht. Das kann uns manchmal auch passieren, dass wir das Gefühl haben, Gott ist gar nicht hier. Gott ist irgendwo gerade versteckt. Wir merken gar nicht, wo er ist. Er ist gar nicht bei uns. Nicht immer gleicht unser Leben irgendeiner großen, breiten Prachtstraße, wo alles nur so eben vor sich hinläuft. Manchmal müssen wir auch krumme Wege gehen oder gehen wir auf schwierigen Terrain. Aber Gott verspricht Jakob, ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir gesagt habe. Und diese Zuversicht, die will sich jetzt der Jakob bewahren. Und darum nimmt er den Stein, hinter dem er geschlafen hatte, und macht ihn zu einer Mazebe, zu einem Standmal. Dieses Wort Mazebe bedeutet eigentlich, das ist ein Ort, wo Menschen Gott anbeten. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und salbt diesen Stein mit Öl, mit einer Flüssigkeit, die sich normalerweise nicht mit anderen vermischen lässt. Und übereignet damit diesen Stein an Gott. Gott begegnet Jakob hier in seiner ganzen Liebe. Und so wie Gott Jakob begegnet, will Jesus Christus uns begegnen. Und wir haben es eben in der Schriftlesung schon gehört. Und Christus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren über den Menschensohn. In Jesus Christus kommt eben der Himmel auf diese Erde, ganz real und ganz praktisch. Gott wird Mensch. Und er wird Mensch, weil er den Menschen unsagbar liebt. Und manchmal kann das passieren, dass wir Menschen Zweifel daran haben, dass dieser Gott uns wirklich liebt. Wir haben manchmal Zweifel, weil wir unser eigenes Leben sehen und betrachten und uns sagen, Menschenskinder, so wie ich bin, so kann dieser Gott mich eigentlich gar nicht lieben. Aber wenn wir dann in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass der Apostel Johannes ganz interessant schreibt, in 1. Johannes 4. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Mehr als 50 Mal allein in seinem Evangelium erwähnt der Johannes die Liebe. Und ich glaube, der Grund dafür, warum gerade er dieser Liebesbote ist, ist der, dass der Johannes der einzige Jünger war, der mit unter dem Kreuz des Herrn Jesus steht. Als Jesus stirbt, ist Johannes mit dabei. Und er sieht ganz leibhaftig, wie dieser Jesus für ihn, für seine Schuld, für sein Leben stirbt. Und deswegen ist er so durchdrungen von dieser Liebe, die Christus zu ihm hat. Jesus Christus ist, wenn man das mal aufs Neue Testament überträgt, im Prinzip für uns die Himmelsleiter. Er hat die Distanz zwischen Mensch und Gott überwunden, ein für alle Mal. Und indem er am Kreuz stirbt, dann zeigt er, dass er selbst bereit ist, mit uns zu leiden, wenn wir leiden. Er zeigt uns, dass er es gut mit jedem von uns meint, egal wie wir auch manchmal uns falsch verhalten ihm gegenüber. Gott will eine Beziehung zu uns, weil Gott uns liebt. Und in seinem Gelöbnis sagt schließlich der Jakob, hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Dieses Zehnten geben ist keine wirklich spezifisch jüdisch-israelitische Sache, sondern der Zehnte war im damaligen Mittleren Orient eigentlich das ganz Normale, was man Göttern opferte. Den Zehnten zu geben, war eigentlich normal. Der Zehnte selbst hat so ein Stück weit den Charakter von einem Opfer, mit dem man dem, der einem beschenkt hat, der einem etwas gegeben hat, sich bedankt. Der Zehnte drückt Dank aus. Und da stellt sich für uns die Frage, wie kann ich denn Gott danken? Wie kann ich mich bei Gott bedanken? Viele werden vielleicht denken, na gut, da muss ich irgendwas tun für Gott, irgendwas machen. Das ist an sich keine schlechte Idee, irgendwas für Gott zu tun. Aber dann stellt sich doch die Frage, wann habe ich eigentlich genug getan? Wann reicht es aus? Wie viel muss ich für Gott tun, damit Gott sagt, okay, jetzt hast du genug gemacht. Kannst ein Päuschen einlegen. Das kann es nicht sein. Nächste sagt vielleicht, ich muss ausreichend viel in der Bibel lesen und lange beten. Dann ist Gott zufrieden und dann haben wir eine gute Beziehung zueinander. Er ist gut. Wie viel in der Bibel lesen muss man denn dann täglich? Reichen die Losungen? Muss ich ein halbes, ein ganzes Kapitel lesen? Oder vielleicht zwei, drei? Dass ich die Bibel so in einem Jahr einmal ganz durchlesen kann? Und wie lange muss ich beten? Beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dreimal. Dann vielleicht noch, wenn ich wach werde und einmal vorm zu Bett gehen. Wie oft und wie lange muss ich eigentlich beten? Wann ist es genug? Das weiß man doch gar nicht, wann Gott sagt, jetzt ist gut, jetzt reicht's. Und der Nächste sagt, also mit Beten und Bibellesen, da komme ich nicht hin. Und mit dem Tun ist es auch ein bisschen schwierig. Ich bin beruflich so engagiert. Ich spende einfach kräftig. Ich gebe ordentlich viel Geld. Ja, wann ist es denn genug gespendet? Reicht der Zehnte aus? Der Herr Jesus sagt, ich will dein ganzes Leben haben. Damit ist es Sparkassenbüchlein oder das Volksbankbüchlein oder wo auch immer ihr euer Kreditinstitut habt, eingeschlossen. Das gehört alles Jesus. Der Zehnte ist nicht das Maß. Wann ist es genug? Nein, ich glaube, dass das alles keine angemessenen Formen sind, Gott zu danken, weil wir nie ermessen können, wann ist es denn wirklich gut. Ich glaube, unser Dank sollte sich darin ausdrücken, dass wir grundsätzlich mit der Gegenwart Gottes rechnen, dass er da ist und unser Leben aus der Beziehung zu ihm gestalten. Und wenn ich das mache, dann werde ich ganz automatisch Zeit genug mit Gottes Wort verbringen, dann werde ich lange genug in Anführungszeichen beten, dann werde ich genug für Gott tun, einfach aus der Beziehung heraus. Noch ein letzter Satz zum Jakob. Hier an dieser Stelle begegnet Gott Jakob. Und als der Isaak vom Jakob betrogen wird und der Isaak den Jakob fragt, sag mal, wie hast denn du so schnell ein Wildbret gefunden, das du zubereitet hast? Da sagt er, der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Das heißt, damals war Gott der Gott Isaaks und er war auch der Gott seines Großvaters Abraham. Aber er war nicht Jakobs Gott. Und jetzt, an dieser Stelle, gibt es eine grundlegende Änderung im Leben von Jakob. Jetzt ist Gott der Gott Jakobs geworden. Jetzt ist er der Gott der ganzen Urväter, Abraham, Isaak und Jakob. Die Himmelsleiter ist ein Stück weit ein Zeichen des Segens Gottes noch heute. Wir sehen keine Himmelsleiter in Form von einer vor uns liegenden Leiter im Traum, aber wir wissen, dass Gott uns begegnet. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch wie der Jakob. Vielleicht hast du dich mit Menschen überworfen, so wie Jakob sich mit seinem Bruder Esau überwirft, mit Menschen, die du eigentlich lieb hast. An anderen Stellen plagt dich vielleicht dein Gewissen, wo du denkst, hier habe ich lieblos gehandelt, hier habe ich falsch gehandelt. Manchmal hast du vielleicht Angst, so wie Jakob Angst hatte. Jakob hatte Angst, dass sein Bruder ihn erwischt und umbringt. Und die Gründe für deine Angst, die können sehr individuell sein. Angst ist nicht real. Vor dem, wovor du Angst hast, muss dein Zimmernachbar überhaupt keine Angst haben. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal einsam auf deinem Lebensweg. Einsam, weil du denkst, Gott ist so weit weg von mir. Und dann denk an diese Himmelsleiter und du sollst wissen, Gott ist da. Gott ist da in deinem Leben. Er ist gegenwärtig. Und mit Christus ist Gott selbst diese Leiter vom Himmel heruntergestiegen. Er ist Mensch geworden. Und der Heilige Geist hält heute die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Der Himmel und die Erde sind nicht mehr unüberbrückbar entfernt von uns, sondern weil Jesus Mensch geworden ist, ist er überbrückt und der Weg ist offen. Im Glauben ist ein Weg zu und mit Gott offen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du jeden von uns kennst und jeden von uns lieb hast, so wie wir sind. Wir müssen uns vor dir nicht verstellen, wir können sein, wie wir sind und trotzdem liebst du uns. Ich möchte dir danken dafür. Ich möchte dir danken dafür, dass du im Glauben jedem Menschen die Vergebung seiner Sünde anbietest, weil du ihn lieb hast. Und ich möchte dir danken, dass du Mensch geworden bist und dass darum auch eine Beziehung zwischen uns und Gott wirklich möglich ist. Und du siehst unsere persönlichen Lebenssituationen, du siehst, wo wir vielleicht einsam sind, wo wir Angst haben oder wo wir unsicher sind, was auch immer. Du siehst es ganz genau und du sagst, ich bin da. Ich bin bei dir in den Höhen und Tiefen deines Lebens. Und ich bin bei dir auf den Wegen, wenn du auf meinem Weg gehst und ich gehe dir mit dir, wenn du Umwege gehst. Ich bin einfach bei dir. Dafür möchte ich dir danken, Herr Jesus, dass das jedem von uns gilt und dass jeder von uns im Glauben diesen Weg mit dir gemeinsam gehen kann.